Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Tagesgespräch, das kontroverse Hörerforum am Mittag. Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr. Mit Stefanie Heinzeller.
Herzlich willkommen zum Tagesgespräch am Montag, an dem wir uns mit der Droge Crystal Meth beschäftigen, die immer mehr Abhängige und Tote fordert, vor allem in Bayern, Sachsen und Thüringen. Die Zahlen sind alarmierend. Allein im letzten Jahr hat die Polizei 77 Kilo der gefährlichen Substanz sichergestellt. Vor ein paar Jahren waren es lediglich 6 Kilogramm. Gleichzeitig gibt es immer mehr Erstkonsumenten von Crystal Meth und auch die Zahl der Drogentoten in Bayern ist im letzten Jahr wieder gestiegen. Das Problematische an Crystal Meth, es macht sofort süchtig und diejenigen, die es rauchen, schlucken oder schnupfen, berichten von großen Glücksgefühlen, großer Leistungsfähigkeit und weniger Schmerz empfinden. Die negativen Folgen lassen sich mit dem nächsten Konsum erst einmal wieder aus dem Bewusstsein schaffen. Immer mehr Abhängige. Was macht die Droge Crystal Meth so gefährlich? Unsere Frage heute hier im Tagesgespräch in Bayern 2 und im Fernsehen in ARD Alpha. Wenn Sie uns dazu anrufen wollen, unsere gebührenfreie Telefonnummer 0800 94 95 95 5. 0800 94 95 95 5. Unter dieser Telefonnummer gebührenfrei erreichen Sie das Tagesgespräch. Zur Frage, ja, warum verbreitet sich diese Droge so sehr? Welche Hilfe brauchen die Abhängigen und was kann gegen die rasche Verbreitung von Crystal Meth getan werden? Diskutieren können Sie über diese und viele andere Fragen mit unserem Gast, heute zugeschaltet aus Bayreuth. Es ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Roland Hertel-Petri. Hallo, grüß Sie Gott, schön, dass Sie da sind.
Hallo Frau Heinzeller.
Spiegelt sich das in Ihrer Praxis inzwischen wieder, dass es so eine deutliche Zunahme von Abhängigen der Droge Crystal Meth gibt?
Na, in meiner ambulanten Praxis jetzt nicht mehr, weil ich jetzt eher mit depressiven Burnout-Patienten arbeite. Aber vorher in all den Jahren in Bayreuth und in Hochstadt in der Klinik, naja, ganz massiv. Deshalb haben wir das ja alles angeregt.
Sie haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, sollte man erwähnen bei der Gelegenheit. Das heißt Crystal Meth, wie eine Droge unser Land überschwemmt. Vielleicht erzählen Sie uns zum Einstieg erstmal, was macht diese Droge so gefährlich? Wie wirkt denn diese Droge, dass sie so gefährlich ist?
Sie haben das im Einleitungstext schon ganz toll gesagt. Die Substanz wird nasal konsumiert, das heißt, es wird geschnupft. Es ist eine hochreine Substanz, wo man beim ersten Konsum so 80 bis 100 Milligramm nimmt. Und das macht dann, weil es so sofort ins Hirn kommt, eine ganz starke Euphorie. Man fühlt sich toll, alles macht darunter Spaß, egal was man anfängt. Und sei es auch nur, einen Kugelschreiber 50 Mal auseinanderzunehmen, gibt ihnen das Gefühl, sie würden gerade die Welt retten oder sowas. Und danach kommt natürlich so ein Postkonsumsyndrom. Die Leute sind depressiv. Sie fühlen sich ganz klein, haben auf gar nichts mehr Lust und müssen dann wieder zur Arbeit gehen. Das heißt, sie werden dann am Montag, nachdem sie am Freitag vielleicht auf irgendeiner Party das genommen haben oder am Samstag, keine Motivation haben und werden dann ganz rasch nachlegen. Anfangs schon erst mal nur an den Wochenenden, weil man will ja nicht unter der Woche das nehmen, aber irgendwann wird man das auch unter der Woche brauchen, um überhaupt nur die normale Leistung zu erbringen.
Herr Hertel-Petri, ist das also eine Partydroge oder eine Leistungsdroge? Als was würden Sie sie denn beschreiben?
Ja, das ist genau das, was mich momentan in der öffentlichen Debatte um Herrn Hartmann sehr ärgert.
Also das ist der SPD-Bundestagsabgeordnete, der damit in die Schlagzeilen geraten ist.
Genau, Sprecher, der innenpolitische Sprecher, Mitglied des Innenausschusses, also jemand, der weiß, dass sein Handy abgehört wird mit Sicherheit und, der weiß, dass er erpressbar ist. Also es ist bei allermeisten Menschen geht es darum, um Spaß zu haben, um in irgendwelchen Subkulturen, sei es in der Techno-Szene oder in irgendwelchen Sex-Szenen, in der homosexuellen Subkultur, die in Darkroom sich aufhält, um da viel Spaß zu haben. Und dann wird es eben benötigt, um dann noch normal im Alltag zu funktionieren. Und natürlich ist es so, dass es auch leider immer wieder irgendwelche Mütter gab, irgendwelche Berufstätigen gab, die gemeint haben, Mensch, damit kann ich meine Leistung erhöhen, weil es ja früher mal ein Medikament gab, wo ein Hundertstel der Dosis drin war, die dann auch noch oral, also durch den Mund genommen wurde und in der Leber die Hälfte verstoffwechselt wurde, dass Leute denken, Mensch, das ist ja nur so ein Leistungssteigerer. Und das ist es eben nicht. Das ist eine ganz knallharte Droge, wo die Menschen ganz schnell merken, wo ich habe das gar nicht mehr unter Kontrolle. Und dann machen so dumme Sachen, wie der Hartmann, der halt 30 Dosierungen innerhalb eines Monats sich gekauft hat. Er hat 3x 1 Gramm wohl gekauft, das sind 3000 Milligramm. Wenn er das als Leistungssteigerer genommen hätte, dann wären das 3 Milligramm oder 5 Milligramm. Dann hätte er 1000 Dosierungen innerhalb eines Monats gekauft. Das passt ja nicht. Sondern er wird das schon als Droge genommen haben, und zwar auch in der Menge, dass man damit täglich klarkommt. Also ich denke, der hatte eine Abhängigkeit. Aber das weiß man natürlich nicht genau.
Aber es ist keine Droge, die mich jetzt leistungsfähiger im Sinne von kreativer macht, sondern die macht mich eigentlich nur insofern leistungsfähiger, als ich es aushalte, wenn ich irgendeine stumpfsinnige Arbeit machen muss. Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, ganz genau. Es gibt ihnen das Gefühl, sie wären leistungsfähiger. Es gibt ihnen das Gefühl, dass das, was sie machen, ihnen eben Spaß macht. Aber sind nicht wirklich leistungsfähiger. Ja, die Leute können da stundenlang, wie gesagt, einen Kugelschreiber auseinandernehmen. Die können stundenlang putzen. Aber im Nachhinein, wenn dann der Arbeitgeber das einfach mal überprüft, was ist denn da geleistet worden, dann waren es halt eben bloß 5 Fenster oder es waren bloß 2 Räume, wenn das eine Putzkraft macht, Zimmermädchen sozusagen in einem Hotel. Die hat mir das mal sehr schön geschildert. Sie sagt, sie konnte so intensiv ein Fenster putzen, wie sie noch nie ein Fenster geputzt hat. Das war eine große Erfüllung. Nur der Arbeitgeber, der hätte gerne gehabt, dass es nicht ganz so sorgfältig ist und dafür aber alle gemacht.
Ja. Was für negative Folgen hat diese Droge? Also wir kennen alle diese schrecklichen Bilder, die man sieht, wenn es um die Droge Crystal Mass geht, wo man ein Gesicht vorher und nachher hat. Vorher ein Mensch mit reiner Haut und guten Zähnen und danach hat er kaum mehr Zähne und sieht ganz schrecklich und entstellt aus. Passiert das relativ schnell? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, diese Bilder, die ärgern mich sehr, weil die werden von den Medien genutzt, weil die Medien kostenfrei diese Bilder erhalten und jahrelang seitens des Bundesministeriums für Gesundheit einfach keine adäquaten Bilder zur Verfügung gestellt wurden. Ja, sie haben ja auch das Problem, was kostet Geld, wo sind die Urheberrechte, und dann werden natürlich solche Bilder aus den USA genommen von Extrempersonen. Ja, das wäre, wir haben solche Menschen, die so aussehen, gerade auch mit dem Gesicht, dass das aufgepiddelt wird. Das macht einfach Spaß, auf Pickeljagd zu gehen. Wer von den Zuhörern in der Pubertät vom Pickel mal gestanden, vom Spiegel gestanden hat und Pickel ausgedrückt hat, das ist so ein dissoziativer Zustand. Man steht da, man jagt ab Pickel und danach ärgert man sich schwarz. Das ist der gleiche Zustand, den die Amphetaminpatienten haben. Und die machen das halt mal noch viel, viel schlimmer. So. Das heißt, die Bilder sind Realität, aber in dem Zustand wird niemand in der Öffentlichkeit sich zeigen. Da geht man nicht in die Disco, wenn man sich so aufgepickelt hat. Und wenn jemand in der Phase gerade ist, wo er so stark abmagert, dann lässt er sich auch nicht sehen. Nach einiger Zeit entwickelt der Körper eine Toleranz. Das bedeutet, das Appetit kommt wieder. Ja, Sie kennen das ja auch beim Nikotin, beim Rauchen. Wenn die Leute mit dem Rauchen aufhören, dann nehmen die plötzlich Gewicht zu. Und vorher waren die Frauen immer ganz nett und mager und schlank. Sie hatten dann doch wieder ein bisschen zugenommen. Und wenn die Leute dann beim Rauchen auch aufhören, ist das gleiche Phänomen. Es gibt eine Toleranz dafür und dann nehmen die zu. Und wir haben einfach ein Gesundheitssystem, wo zum Beispiel diese Zahnbilder, ja, wo ich sage, ja, es gab an der LMU eine ganz tolle Studie vom Herrn Rommel und Co., die gezeigt haben, ja, bei uns gehen die Zähne genauso kaputt. Aber sie sehen das nicht, weil die Zähne werden repariert. Und deshalb ist es so, dass natürlich User oder potenzielle User, die mit Leuten zusammen sind, die irgendwie noch in dieser Anfangsphase des Konsums sich befinden, wo alles toll ist, die einfach Werbung dafür machen, die natürlich sagen, boah, schau mich doch an. Ja, ich
ist ja gar nichts.
Ist ja gar nichts. Und das macht es schwierig. Und wir brauchen da eigentlich wirklich eine gute Aufklärung. Wir brauchen gute Bilder, wo man wirklich auch die Folgeschäden sieht. Und die gibt es eben von diesem Meth Not Even Months Projekt in den USA. What does Meth do to my brain? Und dann kann man im Internet geklicken und dann ist man auf der Seite, wo das genau erklärt wird. Was passiert da an Neurotoxizität im Hirn?
Also weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter bayern2.de, weiter zum Tagesgespräch. Da gibt es auch einen Hinweis auf die Hotline, die jetzt das Bayerische Gesundheitsministerium geschaltet hat. Und wir sind jetzt im Tagesgespräch verbunden mit Karl Huber. Wir reden über die Droge Crystal Mass. Hallo, Herr Huber.
Ja,
grüß Gott. Grüß Gott.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei uns vielleicht auch viel daran hängt, dass man einfach diese weichen Drogen zu hart verfolgt. Und die Leute praktisch dadurch unter Umständen auch zwingt, andere Sachen auszuprobieren, die sie sonst vielleicht nie ausprobiert hätten. Ja. Und dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen umdenkt, weil was ich weiß, kommt ja das meiste von diesem Crystal Meth aus der Tschechei. Und in der Tschechei ist ja zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Marihuana oder was, relativ legal. Und die haben, glaube ich, nicht so ein Riesenproblem mit dem Crystal Meth, wie wir haben. Und auch bei den Amerikanern wird ja jetzt da ein bisschen umgedacht und könnte man vorstellen, dass das schon auch damit zusammenhängt, weil Man hat ja bei uns, wenn man sich jetzt mal, sagen wir mal, ja, irgendwie entspannen will, sagen wir das einfach mal so, hat man eigentlich nur die Möglichkeit, dass man sich halt volllaufen lässt. Ja.
Und, ja, wenn man das als Form der Entspannung begreift, Herr Huber, dann ist das wohl so. Aber das ist eine interessante These. Herr Hertel-Petri, was sagen Sie dazu? Also liegt es daran, dass wir ja eine relativ strikte Drogenpolitik auch in Deutschland haben?
Oh, wir haben überhaupt keine wahnsinnig strikte Drogenpolitik in Deutschland. Wir haben eine relativ liberale, wenn man das im Rest der Welt vergleicht. Aber wir haben eine weniger liberale als Portugal, Holland und eben die Tschechische Republik. Man kann gerne darüber diskutieren, ob man Cannabis weniger hart bestraft. Das finde ich schon in Bayern hier hochproblematisch, wie streng die Strafen sind. Aber ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, warum Menschen dann meinen, sie müssten Crystal konsumieren. Denn Crystal ist eine leistungssteigernde Droge. Ja, in Anführungsstrichen, die Leute können damit die ganze Nacht durchfeiern und sie können viel mehr saufen. Ja, das sind doch Gründe, warum wir das häufig sehen, dass die Männer dann viel mehr Alkohol vertragen und dann bei ihren Kumpels noch toller angesehen werden und die ganze Nacht durchmachen können und solche Dinge. Es ist eher so, dass die tschechische Regierung ja die Gesetzgebung liberalisiert hat, und zwar für alle Substanzen. Und genau das war der Fehler. 2008, 2009 ging das eben massiv los, dass natürlich die großen Kartelle, und das muss bei den Asiaten natürlich um mafiöse Strukturen gehen, in den Drogenhandel sofort eingestiegen sind, das hochprofessionalisiert haben, und dann findet sich eben Abnehmer. Das ist eigentlich genau ein Beispiel, dass eine Liberalisierung, die sich auf alle Substanzen bezieht, absolut falsch ist. Man kann gerne diskutieren, eine Cannabis-Legalisierung, wenn man sagt, okay, man gibt drei Pflanzen, die jeder bei sich zu Hause anbauen kann, frei. Das würde sicherlich die ganzen synthetischen Cannabinoide, diese Spice-Sachen, die würden vom Markt gewischt werden. Aber die Dealer würde man nur dadurch wegbekommen, wenn jemand sich selber ein bisschen was anbauen darf. Dann braucht es keine Dealer mehr. Aber sowas wird ja gar nicht gefordert.
Aber die Frage ist ja auch, Herr Hertel-Petri, würde das dann dazu führen, dass wir weniger Menschen mit Suchtproblematik haben, oder wäre die Suchtproblematik dann weniger schlimm?
Also das sind so Glaubenssätze, die da gesagt werden. Ich denke, da kann man mal abwarten. Die Amerikaner werden in ein paar Bundesländern, wo sie wirklich nur das Cannabis entkriminalisiert haben und nicht die anderen Substanzen, da könnte es ein paar gute Studien geben, die angeblich da gemacht werden. Das könnte man beobachten. Und vielleicht würde das tatsächlich ein Weg sein. Aber so wie es Holland gemacht hat, die haben ein genauso großes Drogenproblem, auch mit den harten Drogen, wie es so schön heißt, hat es nichts gebracht. Die Daten aus Portugal sind so, dass die anfangs gut waren, aber dann jetzt mit der Euro-Krise ist zu erwarten, dass die zukünftigen Daten eine massive Ausweitung des Drogenproblems zeigen werden, weil so viele Menschen keine Hoffnung mehr haben. Und das Experiment ist schiefgegangen.
Das zeigt doch, Herr Hertel-Petri, dass wir woanders ansetzen müssen. Also wo muss der Ansatz sein, dass weniger Menschen in diese Suchtproblematik hineinkommen und wenn sie drin sind, dann wirklich auch professionelle Hilfe bekommen?
Also grundsätzlich heißt für mich weiterhin, Alkohol ist und bleibt unser Hauptproblem. Ja, und diese ganz universelle Prävention, die letztendlich im Kindergarten anfangen muss, ist, dass Kinder klar wissen und verstehen, ja, dass Alkohol nicht zum Leben dazugehört. Und das ist etwas, was ich in Bayern höchst kritisch finde, und das finde ich ja auch eben in meinem Buch. Ja, dass natürlich, ich warte immer noch darauf, dass das erste Bier auf dem Oktoberfest ein alkoholfreies ist. Es freut mich, dass wir, ja, ich meine, ich
bin die Zelte hier werden schon aufgebaut, Herr Hertel-Petri, habe ich heute von unserem 14. Stock aus gesehen. Und vermutlich wird es wieder ein alkoholhaltiges sein, oder?
Ja, das ist das, was ich befürchte. Und darum geht es ja. Da sind doch unsere Haupttoten. Ja, wenn wir einfach vergleichen, die Crystal-Toten, die es in 2013 gegeben hat, das waren 10 Menschen, die an Crystal gestorben sind, mit den Alkoholtoten. Das heißt, wir müssen bei den grundsätzlichen Sachen bleiben, dass Alkohol das Hauptproblem ist. Aber wir müssen uns dann um die Subkulturen, um die Menschen kümmern, die es bereits konsumieren, die Werbung machen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Und es sind immer die Freunde, die vermeintlichen Freunde, die jemandem das anbieten. Das sind keine Dealer, die anfangs ein rein kommerzielles Interesse haben, die jemand anfixen, sondern es sind die Menschen, die anderen das schmackhaft machen. Ja, das in der homosexuellen Szene, ja, wird doch der Herr Hartmann mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber reingerutscht sein, dass er sich in den entsprechenden Clubs rumgetrieben hat, ja, und das einfach nicht für sich ernst genommen hat.
Also das sind jetzt Ihre Vermutungen, weil man weiß ja noch sehr wenig Konkretes aus diesem Fall.
Man weiß wenig, was er von darüber äußert. Man weiß, dass Herr Hartmann homosexuell ist. Man weiß, was in der homosexuellen Szene in Berlin seit Jahren stattfindet. Wir wissen, dass die HIV-Neuinfektionsraten eben wegen diesen Methamphetaminen in London, in New York drastisch gestiegen sind. Und man weiß, dass Berlin die drittgrößte Hochburg ist. Und das ist alles okay. Die Menschen können leben, wie sie wollen. Aber irgendwie könnte man doch diesen Herrn Hartmann, davon hätte man ihn abhalten können, sich an diese Substanz ranzuwagen, wenn die Informationen wirklich auch über offizielle Seiten überall auch verbreitet worden wären. Mhm. Und es nicht den Medien überlassen ist, so wie Sie das jetzt gerade machen, diese Informationen wirklich weiterzugeben. Und dann ist eben immer diese Bilder von diesen Faces of Mess, diesen Vorher- und Nachher-Bildern da, die natürlich, ach, das ist ja alles gar nicht wahr, das ist ja gar nicht so schlimm. Sag ich, doch, für manche Menschen ist es so schlimm. Mhm. Aber das, was viel schlimmer ist, ist das, was im Hören passiert. Mhm. Und das kann man natürlich in Bildern schlecht zeigen.
Ja, wir sind jetzt verbunden mit Christian Martin, Kriminalkommissar in München, stellvertretender Leiter des Sachgebiets für synthetische Drogen. Hallo Herr Martin, grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Martin, wie sehr sind Ihre Kollegen im Grenzgebiet zu Tschechien eigentlich ausschließlich jetzt mit dieser Crystal Meth Problematik beschäftigt?
Also die Problematik mit Crystal Meth ist aus polizeilicher Sicht ein starkes Aufgabengebiet, und gerade im Grenzbereich haben wir hier massiv im alltäglichen Fahndungsbereich zu tun.
Wie gehen Sie vor in diesem Fall? Gibt es da eine gute Zusammenarbeit auch mit den Kollegen in Tschechien, oder wie versuchen Sie, an diejenigen dran zu kommen, die Crystal Meth nach Bayern schmuggeln wollen?
Ja, da es ein grenzübergreifendes Phänomen ist, sind wir selbstverständlich mit den tschechischen Behörden in enger Zusammenarbeit, was auch in weiten Teilen wirklich unproblematisch abgehandelt werden kann. Das Problem ist tatsächlich, dass hier in Tschechien einfach die Herstellung erfolgt und letztlich dann über verschiedene Schmuggelrouten, verschiedene Schmuggelarten Crystal Meth dann über die Grenze nach Bayern gelangt.
Mhm. Wie häufig erwischen Sie da jemanden an einem Grenzübergang?
Na gut, die Kontrollzahlen richten sich natürlich nach der Kontrolldichte, das ist ganz klar. Aber gerade im grenznahen Bereich sind unsere festgestellten Drogendealer bzw. Crystal-Schmuggel-Tatverdächtige natürlich in einem größeren Maße feststellbar wie von der Grenze weiter entfernte Tatverdächtige.
Jetzt gibt es ja so eine geschätzte Menge von 10 Tonnen, die da pro Jahr in Tschechien hergestellt werden soll von dieser gefährlichen Substanz. Der Fahndungserfolg im letzten Jahr waren 77 Kilo, die sichergestellt werden konnten. Da klafft natürlich eine riesige Lücke. Herr Martin, wie versuchen Sie, Ihre Bemühungen zu intensivieren, um da einfach auch mehr von diesem Zeug abzufangen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt, es ist eine Schätzung, diese 10 Tonnen Herstellungspotenzial in Tschechien. Man muss natürlich sehen, dass auch Tschechien eine sehr hohe Anzahl von Konsumenten hat, sodass nicht letztlich jede Herstellungsmenge ins Ausland gerät. Insgesamt, wie gesagt, arbeiten wir sehr eng mit den tschechischen Behörden hier zusammen, um in gemeinsamen Aktionen und gemeinsamen Fahndungsaktionen hier gegen die Dealer und insbesondere gegen die Produzenten vorzugehen.
Was ist denn das Problem aus Ihrer Sicht bei der Herstellung? Man liest ja immer, dass das ganz einfach sei, dieses Zeug herzustellen. Man müsste praktisch nur im Baumarkt gehen und sich die entsprechenden Substanzen besorgen. Ist es tatsächlich so einfach, und gibt es diese Labors jetzt hauptsächlich in Tschechien oder auch bei uns in Bayern?
Also hauptsächlich erfolgt die Herstellung auf tschechischem Hoheitsgebiet. Die Herstellung als solches ist nicht einfach. Man kann sich sicherlich aneignen. Man braucht ja gewisse Grundstoffe, die letztlich frei handelbar sind. Und das macht das Ganze eben zum Problem.
Wenn Sie jetzt hier in Deutschland fahnden, dann fahnden Sie wahrscheinlich eher nach den Konsumenten, oder sind Sie auch auf der Suche nach den Dealern?
Nein, selbstverständlich liegt unser Zielrichtung, Hauptaugenmerk natürlich bei den Dealern. Insgesamt ist aber natürlich auch der Konsument nicht von Strafe befreit. Mhm. Das heißt, wir fahren hier zweigleisig, um eben einen gesamtheitlichen Fahndungsdruck aufzubauen.
Mhm. Herr Martin, was erwartet jemanden, der mit Crystal Meth dealt, und was jemanden, der es konsumiert?
Also im Endeffekt ist ja hier einschlägig die Bestimmung des Betäubungsmittelgesetzes. Mhm. Das einfach besagt, dass jeglicher Umgang mit Crystal eben unter Strafe gestellt ist. Je nachdem, ob ein Konsum vorliegt, ob ein Handel damit vorliegt oder ein Einverschmuggel, richten sich die Strafzumessungen zwischen 1 und 15 Jahren Höchststrafe. Also man ist vergleichbar letztlich wie mit anderen Drogen wie Heroin oder Kokain auch.
Mhm. Herr Martin, vielleicht eine letzte Frage noch, ein letztes Wort zur Verbreitung. Wir wissen ja, dass es vor allen Dingen im Grenzgebiet zu Tschechien ein großes Problem gibt. Haben Sie den Eindruck oder können Sie das auch anhand von Zahlen nachweisen, dass diese Droge sozusagen langsam ins Land schwappt?
Das kann man so sagen. Also wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut, ist ein ganz deutlicher Trend festzustellen, der einfach von Ost nach West sich bewegt. Zeitraum zurück der letzten 4-5 Jahre belegt es eindeutig. Wobei natürlich nach wie vor, je näher man an der Grenze dran ist, umso höher die Zahlen. Aber es gibt mittlerweile in Bayern sicherlich keinen Bereich mehr, wo auch nicht Crystal-Fälle bekannt sind.
Herzlichen Dank. Auskünfte waren das von Christian Martin, Kriminalkommissar hier in München, stellvertretender Leiter des Sachgebiets Synthetische Drogen. Vielen Dank, Herr Martin. Auf Wiederhören.
Gerne, vielen Dank.
Einen schönen Tag noch. Wir diskutieren weiter hier im Tagesgespräch. Immer mehr Abhängige. Was macht die Droge Crystal Meth so gefährlich? Sie können anrufen, gebührenfrei unter 0800 94 95 95 5 und diskutieren mit Dr. Roland Hertel-Petri, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth, der auch ein Buch zu dem Thema geschrieben hat. Maria Meier in Adelsdorf ist jetzt mit uns verbunden. Hallo Frau Meier, grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Grüß Gott.
Ja, hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Ja, also meine Frage ist, ob es so auch, man sagt immer, wenn junge Leute in die Disco gehen, dass sie immer aufpassen müssen auf Getränke, dass ihnen nichts reingemischt wird, so wie zum Beispiel K.O.-Tropfen, und man würde das gar nicht merken bei diesen Sachen. Ist es da genauso, dass man da das einfach in dem Getränk beimischen könnte und die merken das dann gar nicht, dass das dann mit, also eben dadurch mitdringen?
Mhm. Interessante Frage, Herr Hertel-Petri.
Oder nimmt man das in Pillenform oder muss man es rauchen?
Ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, aber Sie können das sicher erläutern, Herr Hertel-Petri.
Ja, also es wäre tatsächlich möglich, das oral einzunehmen. In Coca-Cola aufgelöst würde das funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, sagt die Polizei, denn die haben ja immer wieder diese Fälle, die berichtet werden und ob die das überprüfen. Denn welches Motiv sollte jemand haben, das Crystal jemandem anderen in den Drink zu tun?
Ja, dass er es halt dann danach verkaufen kann, weil derjenige abhängig ist.
Ja,
genau.
Na,
von den Mengen, die er... Da würde er nicht sofort abhängig werden. Das würde er dann, wenn er eine Substanz einnimmt, eine Wirkerwartung hat und sagt, boah, ich habe mir das jetzt zugeführt und jetzt passiert das mit mir und das ist ja wirklich so toll. Ja, wie immer die Werbung dafür so halb gemacht wird, leider.
Wenn wir wie würde der Mensch das dann merken, wenn er das im Rahmen von Bier zum Beispiel aufnehmen würde, wenn er vielleicht ein bisschen alkoholisiert ist?
Also nehmen wir an, es würde Ihnen passieren. Sie würden ein sehr unangenehmes Wachheitsgefühl haben, Sie würden ganz getrieben sein und Sie würden merken, Moment mal, was passiert denn hier? Das wird Ihnen überhaupt nicht gefallen.
Aha, ja, und das würden Nachhinein, Sie nur
ja, es im wird Nachhinein Ihnen auch im Nachhinein.
Bei K.O.-Tropfen weiß man dann angeblich nicht mehr, was passiert in der Zeit, was passiert ist. Ist es da auch so, dass man dann praktisch dann so einen Riss hat?
Nee, da hat man bei dem Kristallin mit Amphetamin würde jemand keinen Riss haben, sondern er würde das relativ genau merken, dass er plötzlich so unruhig ist. Und auch diese K.O.-Tropfen sind wohl äußerst selten, dass das überhaupt passiert ist.
Ja, hier ist ja da in Erlanger Gegend, das ist öfter schon mal in der Zeitung gestanden, dass es so passiert ist. Also so...
Herr Hertel-Petri, also wenn ich da mal zwischenfragen darf, Sie haben ja eingangs die Wirkung von Crystal Meth beschrieben, sodass man das eigentlich alles plötzlich ganz toll ist und man sich auch, wenn man 50 Mal einen Kugelschreiber auseinanderbaut und wieder zusammenbaut, ganz toll dabei fühlt, weil man denkt, man leistet irgendwas ganz Besonderes. Jetzt haben Sie der Frau Meier gesagt, man würde das eigentlich eher als unangenehm empfinden. Ja. Wie kommt es zu dieser für mich jetzt doch diskrepanten Aussage?
Ja. Also wenn Sie jetzt so aus dem ganz normalen Zustand, in dem Sie sich jetzt befinden, plötzlich in so einen Zustand versetzt werden, dann würden Sie merken, hier stimmt was nicht mit mir. Und das würde ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit Angst machen. Ja, das würde ihnen, das wäre wie wenn sie jetzt 10 Tassen Kaffee getrunken haben. Sie haben ja gleichzeitig auch ein Herzrasen dabei. Das hat ja immer auch körperliche Konsequenzen und sie würden dann eher eine Panikattacke bekommen. Ja, das ist auch das, was man von den Kiffern, von den Leuten, die das erste Mal einen Cannabis, einen Joint rauchen, dass da ganz viele einfach nur die Nebenwirkung spüren und dann einfach ganz, ganz Ängste bekommen und damit Gott sei Dank geheilt sind für den Rest ihres Lebens.
Und wie ist dann diese andere Wirkung zu erklären, die Sie eingangs beschrieben haben?
Die Leute wollen diese Wirkung und die kennen, wissen dann schon, die informieren sich gut genug von den Freunden, was passiert und dann lassen die das gerne auf sich zukommen. Und dann genießen die das total. Ja? Also, wenn sie jetzt plötzlich sich wiederfinden würden, nachdem sie jetzt feststellen würden, wenn es ihnen in ein Getränk gemischt würde und sie würden plötzlich feststellen, dass sie den Rest dieses Abends nur noch dazu gebracht haben, irgendein Bierfilz zu falten und auseinanderzunehmen und sie würden sich danach fragen, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Dann würden sie sagen, das will ich nie wieder machen.
Ja, in Verbindung mit Alkohol, wenn die Leute schon alkoholisiert sind, heutzutage trinken sie ja leider auch Alkohol ziemlich viel schon. Und in dem Zusammenhang, dass dann sie sich plötzlich euphorisch fühlen und dann denken, toll, das will ich wieder. Und dann, vielleicht war das ja sowas und dann, das kann nicht also passieren dann.
Auszuschließen wäre das nicht. Aber,
man muss immer aufpassen, glaube ich.
Grundsätzlich ist heutzutage die Empfehlung für die Jugendlichen, lass keinen Drink unbeaufsichtigt in der Disco. Das muss man mittlerweile leider sagen.
Also das könnte Frau Mayer. Auch passieren, genau.
Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Und wir gehen weiter zu Helene Müller. Hallo Frau Müller.
Grüß Gott. Ich habe ein kleines Problem, und zwar mit der Aussage, dass es insgesamt nur 10 Christeltote gegeben hat. In meinem näheren Umfeld war vor 1,5 Jahren ein junger Mann, der nachweislich Christel genommen hat und der dann tagelang tot in der Wohnung gelegen ist und so weiter. Und die Polizei hat das aufgenommen, aber der war nie als Drogentoter registriert oder das war nie so bekannt gemacht worden, dass der Drogentoter war.
Also Sie fürchten, dass die Dunkelziffer viel höher ist.
Ein Riesenaufwand, sogar die Fußböden mussten rausgerissen werden aus der Wohnung und so weiter. Und ich will damit sagen, es laufen für meine Begriffe auch eine ganze Reihe Tote, die so in einem kleinen Umfeld, in einer nicht allzu großen Stadt oder Dorf, wo das einfach nicht als Drogentoter registriert wird.
Herr Hertel-Petri, das ist was Sie vermutlich bestätigen können. Die Dunkelziffer ist auch in diesem Fall natürlich viel höher als das, was wir an offiziellen Zahlen bekommen, weil sich nicht jeder Fall so nachvollziehen lässt, oder?
Ja, absolut. Also eines der Haupttodesfälle bei unseren Crystal-Konsumenten ist der Suizid. Sich vor einen Zug zu schmeißen mit dem Gefühl, ich schaffe das überhaupt nicht mehr, davon loszukommen. Menschen, die gemerkt haben, ich habe alles kaputt gemacht und ich schaffe es nicht aufzuhören. Da haben wir in einer unserer Katamnesen, unserer Nachbefragung, hatten wir 4 derartige Toten, wo die Eltern uns dann geschrieben haben noch, wie das passiert ist. Und die sind in keiner Statistik. Außerdem ist es so, dass jemand, der all diese Nebenwirkungen vom Crystal hat, wird irgendwann eine Selbstbehandlung versuchen. Er wird sich irgendwo Benzodiazepine wie Diazepam, Schlafmittel besorgen, er wird sich irgendwelche opiathaltigen Schmerzmittel besorgen, Tramal, Valeron oder die Fentanylpflaster, erstmal von der Mama klauen oder sich von der Mama nehmen oder vom Opa das Fentanyl und die werden dann ganz rasch auch in eine Opiatabhängigkeit reinrutschen, weil dieses ständige Wachsein unangenehm ist. Und dann sind die Todesfälle eben dann mit, wo man nicht mehr genau weiß, die haben dann Mischkonsum, wo die für mich natürlich immer noch übers Crystal reingerutscht sind und das für mich natürlich das Hauptproblem ist, aber in der Statistik fallen sie dann einfach als Polytoxikomane, also polyvalent konsumierende Tote auf. Ja, da denke ich, ist die Zahl nochmal deutlich größer. Aber im Vergleich zum Alkohol, mir geht es nur darum, dass der Alkohol nicht aus dem Blick gelassen wird. Ja,
das hatten wir eingangs schon erwähnt. Ich würde jetzt von Frau Müller ganz gerne noch wissen, Frau Müller, wenn Sie sagen, dieser junge Mann war in Ihrem näheren Umfeld, inwiefern waren Sie auch mit der Frage von Crystal Meth in diesem Zusammenhang befasst? Also haben Sie mit ihm so nahen Kontakt gehabt, dass Sie auch von seiner Abhängigkeit wussten?
Ich persönlich nicht. Aber als dann die Wohnung aufgemacht wurde, lagen da auf dem Tisch oder jede Menge von diesem Zeugs. Was dann, wir wussten ja gar nicht, was das eigentlich ist. Und das war dann, das ist Crystal Meth. Es war unter irgendeinem anderen Namen, ich weiß es nicht mehr, welcher Name das war, aber hinterher hat sich herausgestellt oder eruiert worden, dass das dann Crystal Meth war. Und der junge Mann, der hat mehrmals versucht, ja, wieder Arbeit zu finden und so weiter. Und der war etwa 25 Jahre alt.
Mm-hmm. Was an Therapie, Herr Hertel-Petri, um das vielleicht an dieser Stelle mal einzubringen, hilft denn den Abhängigen?
Ja, also zuallererst mal brauchen die ja mal eine abstinente Phase, dass sie überhaupt mal mit klarem Kopf nachdenken können. Das kann natürlich über Hausärzte, die informiert sind, eingeleitet werden, aber natürlich über die Suchtberatungsstellen, die es ja überall gibt, wo man dann aber als Angehörige erstmal denjenigen dazu bringen muss, dahin zu gehen. Mhm. Ja, die können auch angesprochen werden von so tollen Projekten wie MindZone, wenn die ein Problembewusstsein entwickeln. Aber das Problembewusstsein wird nicht in den ersten 1 bis 2 Jahren entstehen. Und so lange ist das für die Eltern ganz unerträglich. Mhm. Danach ist es eigentlich so, dass jemand probiert, erstmal selber aufzuhören, dann schafft er das nicht. Oder ganz viele schaffen das ja auch irgendwie mit Mühe und Not. Erstmal ein paar Monate das auch zu schaffen, dann werden sie dann erst rückfällig. Dann sind die Entzugsstationen da. Die Drogenentzugsstationen, davon gibt es in Bayern zu wenige, aber einigermaßen funktioniert das schon. Und dann kann man dahin gehen. Danach gibt es dann die sogenannten Langzeittherapien, die dann von der Rentenversicherung bezahlt werden, die leider nur ein halbes Jahr lang sind. Aber danach gibt es dann die sogenannten Adaptionen, wo jemand immer noch stationär irgendwo ist, das heißt immer noch unter einer ganz engen Anbindung in einem Wohnumfeld ist, was sicher clean ist. Und danach gäbe es ja über die Suchtberatungsstellen noch die Nachsorge.
Mhm. Also es gibt eigentlich schon ein engmaschiges Netz, aber man muss erstmal von selber auch den Antrieb finden, das zu wollen. Da kann uns sicherlich Wolfgang Ferdinand Esch, der uns jetzt angerufen hat, auch noch dazu etwas berichten. Hallo Herr Esch, grüß Gott.
Ich grüße Sie. Ich kann also sehr viele Fälle berichten, die verheerend ausgegangen sind und ich kann die Sache überhaupt nicht verharmlosen. Es ist so, dass ich damals angefangen habe mit der Drogenpräventionsarbeit im Jahr 67. Im oberbayerischen Raum, da hat man noch keinerlei Erfahrung gehabt mit Cannabis und so. Cannabis ist übrigens nicht schädlich, nur Cannabis ist eine Sache, die dem Jugendlichen, dessen Gehirn noch wächst, bis mindestens 25. Lebensjahr Irritationen im Gehirn verursacht. Was jetzt zur Sprache gekommen ist, das Crystal Meth, was jetzt wirklich so verheerend umwirkt und was meiner Ansicht nach mehr verharmlost wird als alles andere, ist das, dass Crystal Meth, wenn es einmal genommen ist, zur Abhängigkeit führt, beim jungen Menschen, dessen Gehirnstruktur noch nicht endgültig ausgebildet sind, zur Droge wird, von der er nicht mehr loskommt. Und jetzt kommt der nächste Schritt, wenn er dann wirklich einen Therapieplatz bekommt, dann ist es eine Irritation, dem jungen Menschen zu sagen, da wirst du wieder geheilt. Der wird nie geheilt. Der kommt nach der ersten Therapie, die in einem Heim stattfindet, in einem Krankenhaus stattfindet, in eine geschlossene Anstalt. Und da ist sein Leben praktisch abgeschlossen. Denn da kann er nur entweder darauf hoffen, dass er eines Tages, wie Sie vorhin schon richtig sagten, in eine Wohngemeinschaft kommt, dort abhängig bleibt und eines Tages eben nicht mehr fähig ist, irgendetwas zu tun, sondern wirklich abhängig ist bis zum Ende.
Also es ist ein sehr düsteres Bild, Herr Hertel-Petri. Das trifft sich mit dem, was Sie vorhin auch schon erwähnt hatten. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang auch noch mal erläutern, wie sich denn diese Schädigung im Gehirn auswirkt, die Crystal Meth verursacht.
Schlicht und einfach, dass das Gehirn eine Großbaustelle ist. Mhm. Und die Großbaustelle im jungen Menschen nicht geschädigt werden darf, weder durch Alkohol noch andere Dinge.
Das ist Wolfgang Ferdinand Esch, der selbst in der Drogenprävention tätig war und uns im Tagesgespräch angerufen hat. Herr Hertel-Petri, wollen Sie noch was dazu ergänzen?
Nein, also das Bild ist viel zu düster gezeichnet. Also die ganzen Reha-Kliniken sind alle völlig offen, da sind offene Türen und da muss man ja auch freiwillig hin. Also Beschützende gibt es nur, dass es ein paar beschützende Soziotherapiebetten gibt. Viel zu wenig gibt es von denen. Aber nein, also so negativ ist das nicht, sondern es ist, da muss ich mich erstmal davon erholen ein bisschen. Die Daten aus den USA zu diesem sogenannten Matrix-Therapie-Ansatz sind eine 69-prozentige Abstinenzrate nach einem Jahr. Ja, leider gibt es überhaupt keine längerfristigen
Was Studien. Ist denn eine Matrix-Therapie? Das müssen Sie vielleicht
kurz erklären. Das ist ein ganz bestimmtes Therapieverfahren. Mhm. Die Amerikaner haben ja seit den 80er Jahren massiv mit dem Kokainproblem gehabt. Das ist ja auch eine Stimulanz. Mhm. Und danach eben dann das Methamphetaminproblem ab den 90er Jahren. Und die haben eben verschiedene Therapieformen entwickelt. Ja, und dazu gehört eine, ist halt eben dieses nach einem Matrix-Modell. Mhm, okay. Ja, es gibt aber schicke Namen. Und das ist das, was einfach am besten untersucht ist von den ganzen Therapieverfahren. Und die haben einfach schön gezeigt, dass das sehr wohl zu behandeln ist, dass das sogar im ambulanten Setting zu behandeln ist, dass man nicht immer zwingend auf eine stationäre Reha gehen muss. Und das haben wir auch in einer Nachuntersuchung bei unseren Patienten ja versucht zu zeigen, dass sowohl die Selbstausstiege möglich sind, als auch eine rein ambulante Behandlung.
Und wie ist das mit der Schädigung des Gehirns, Herr Hartl-Petri?
Ja. Also das Hirn wird tatsächlich anders als bei anderen Substanzen, die dopaminergen, serotonergen Zellverbände geschädigt, in der Weise, dass diese Nervenzellausläufer, die von einer Zelle zur nächsten gespannt sind, wo dann diese Botenstoffe, die Neurotransmitter losgeschickt werden, tatsächlich absterben. Das passiert zum Beispiel beim Kokain nicht, das soll keine Werbung fürs Kokain machen, aber das ist wenigstens nicht so neurotoxisch. Das macht das Hirn nicht kaputt. Mhm. Sie brauchen das alltäglich, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen oder wenn Sie irgendetwas machen, dass Sie das auch machen und mit Freude machen und es nicht nur eine Last ist, sondern sie irgendwie Spaß daran finden. Dafür brauchen sie dieses Motivationssystem. Und wenn sie da eingegriffen haben, können sie sich nicht mehr motivieren, etwas zu tun. Mhm. Die gute Nachricht ist, und die wissen wir leider auch erst seit 10 Jahren, aber wir wissen es eigentlich schon so lange, dass sich das wieder erholen kann. Das dauert halt eben über ein Jahr. Mhm. Und so lange brauchen die Menschen einfach Unterstützung und müssen genau Bescheid wissen, dass sie nicht die Leistung erbringen können. Für die brauchen wir immer Motivation. Mhm, ja, egal, was wir machen in unserem täglichen Alltag, wir brauchen eine Motivation, die Kaffeetassen zu spülen, das nicht liegen zu lassen, die Wäsche zusammenzulegen oder noch super Motivation, ein Hemd zu bügeln. Aber das ist ja nicht mehr zwingend notwendig.
Ja. Das sagen Sie.
Ja, genau, das sind ja genau die Dinge, ja, wo man dann sich eine Motivation aufbauen muss. Mhm. Und wenn man das nicht mehr kann, weil in diesem Transmittersystem eben vorläufig längerfristig bleibende Schäden da sind, dann ist es klar, die Leute ecken an. Die Leute werden negativ irgendwie sanktioniert. Der Vorgesetzte, der sauer ist, die Ehefrau, die sauer ist, dass der Mann das nicht schafft, oder der Mann, der sauer ist, dass die Frau dies und jenes nicht schafft. So, üblichen Konflikt und wird alles noch viel schlimmer. Mhm. Und dann ist derjenige frustriert und erkennt eine Substanz, die ihm ein wunderbares Glücksgefühl verschafft. Und dann wird er eben wieder rückfällig. Mhm. Und das sind diese neurotoxischen Schäden. Und das braucht eben länger.
Das braucht längere Zeit, um sich da wieder zu regenerieren. Wolfgang Ferdinand Esch verabschieden wir im Tagesgespräch und gehen weiter zu Wolfgang Wirth in München. Hallo Herr Wirth, grüß Gott.
Ja, grüß dich, na gut.
Grüß Gott.
Also folgendes, mein Vorredner, der hat das genau richtig gesagt, das ist verheerend. Und ich weiß, dass ich kenne auch einen persönlichen Fall und ich habe lange in Amerika gelebt, wo das Meth grassiert. Und es ist folgendes, das Mädchen, das ich kenne, die habe ich das erste Mal so kennengelernt mit 14, dann über die Jahre weg, so, dann war das ungefähr 18 und hat in der Zeit, wo ich nicht drin war, ist auf das Meth gekommen und die ist jetzt in praktisch Isolierstation, also die ist praktisch tot. Was man dagegen machen kann oder was wirkt, gegenzusteuern, ist folgendes, das machen auch die Amerikaner. Die haben an öffentlichen Gebäuden, Schulen hauptsächlich, Bottle Stores, also Getränkemarkt, Tankstellen und so weiter und so fort, Fotos vorher, nachher. Und die, wenn sie sehen, die Beuteln, dann nehmen sie kein Meth. Das verspricht einer. Da schauen sie einem lebenden einem Zombie ins Gesicht. Mhm. 3 Monate später. Also die Droge, die ist absolut verheerend. Und dass man die heilen kann, das glaube ich nicht, weil das Hirn ist kaputt. Denen fallen die Zähne aus, die haben tiefe Augenhöhlen, denen gingen die Haare aus, die sind abgemagert bis zum Gehtnimmer, die sterben, die Leute. Mhm.
Herr Wirth, jetzt fragen wir einfach einen Betroffenen, der uns angerufen hat, Lutz Leistner aus Frankfurt am Main. Glauben Sie, dass das, was Herr Wirth gerade beschrieben hat, Herr Leistner, dass das Ihnen geholfen hätte, nicht Crystal Meth zu nehmen, wenn Sie diese Schockbilder gesehen hätten?
Ja, langsam. Ich muss nochmal zurück. Ich war vor rund 50 Jahren mal von diesem Medikament, kann man sagen, abhängig. Ne? Mhm. Und vor 50 Jahren, das ist eine Weile her, ja, also ich bin jetzt 65, ne, da war ich noch ein Schulkind. Mhm. Und ich muss sagen, ne, diese Droge wurde von mir dann vom Hausarzt meiner Eltern, ne, wo ich das so bekannt habe, das wurde ausschleichend gemacht. Ne? Mhm. Und da kam ich ohne große Schäden davon. Nur heute wird mein Arzt nach dieser Droge in irgendwelchen Hinterhofslabors hergestellt und die ist bestimmt nicht so einwandfrei, diese Chemikalie, wie verbindungshergestellte Fachheimmittel. Ja.
Mhm. Herr Leisner, erzählen Sie uns doch mal, wie sind Sie denn vor 50 Jahren überhaupt an diese Droge gekommen?
Ja gut, das war eigentlich ganz einfach. Ne? Das hieß Pervitin, das gibt es heute gar nicht mehr. Ne? Und dieses Pervitin, ja, das war damals einfach als Arzneimittel in der Apotheke auf Rezept zu bekommen. Ne? Und ich hatte eine Freundin, die war Arzthelferin, naja, und da wurde das immer benutzt. Ne? Da war es kein Problem, da ranzukommen. Ne? Und ich habe das dann auch genommen, habe dann so kleine Tabletten, ganz kleine Tabletten waren das, wie Süßstoffe. Ne? Habe ich die genommen und durch mit den Spenden, ich war fit wie ein Poncho. Ne? Mhm. Nur dann wird die Dosis ein bisschen gesteigert, ja, und dann ist mein Kreislauf zusammengebrochen. Ne? Und wie ich dann in der Schule bewusstlos rumlag, und dann hat die Eltern so was fehlt. Ne? Mhm. Und den Hausarzt konsultiert. Ja, und der hat dann festgestellt, ne, wahrscheinlich auch durch Zufall, dass er im Krieg das gleiche Medikament als Wachmittel bekommen hat. Ne? Und er hat gesagt, ah, das kenne ich. Ja? Und hat dann praktisch psychologisch sehr geschickt gesagt, also ich sage es deinen Eltern nicht, ja, aber sie müssen sehen, dass du das wieder in den Griff kriegst. Und das hat geklappt. Ja?
Und Sie sind, haben auch keine negativen Nachwirkungen mehr in Ihrem Leben jetzt dadurch verspürt?
Nein, gar nicht. Ne?
Also da hätte ich...
Herr Hertel-Petri, das ist ja ein interessanter Fall. Wir haben ja, konnten ja jetzt auch schon öfter nachlesen. Also diese Droge wurde ja...
Ich würde unbedingt mit Ihnen auch noch was fragen. Ich würde unbedingt noch was fragen, ehe ihr auflegt. Ja, das ist ganz toll. Sie sind ja ein Zeitzeuge aus der Zeit. Erinnern Sie sich noch, wie viele von den Tabletten Sie damals eingenommen haben in Ihrer abhängigen Phase?
Ja, kann ich Ihnen ungefähr sagen. Ne? Das waren, glaube ich, maximal 4 Stück.
Ah, das ist ja...
Aber bei 4 Stück, da konnte ich nicht mehr pennen, ne? Weil ich Druck durchgemacht, sozusagen. Ne?
Okay.
Da war ich 2 Tage wach. Ja,
ja. Und das ist so toll.
Und dann hat es klappt gemacht. Ne?
Ja, also das ist fantastisch. Sie haben damals 12 Milligramm eingenommen. Das ist so, dass dieses Medikament, als das Methamphetamin, als Pervitin, also als Tabletten ja da war. Und das war und das enthielt 3 bis 5 Milligramm pro Tablette. Das, was heute ein Crystal-Konsument bei einem erstmaligen Konsum einnimmt, sind 80 bis 100 Milligramm auf einmal. Und er schlupft es durch die Nase. Es wird sofort in die Lunge als nächstes gebracht oder direkt durch ein paar Venen, die es gibt, auch direkt ins Hirn. Und aus der Lunge ins Herz und dann ins Hirn. Das heißt, alles kommt im Hirn an. Wenn der Herr das eingenommen
Herr
hat früher,
war das.
Herr Leisner, Entschuldigung, Herr Leisner, wenn Sie das eingenommen haben über den Magen, ist die Hälfte von dem, von den 12 Milligramm in der Leber bereits verstoffwechselt worden und es sind vielleicht noch 6 Milligramm angekommen im Hirn. Ja, und das macht diesen großen Unterschied, warum wir auch immer wieder versuchen aufzuklären. Es ist nicht mit dem Pervitin zu vergleichen. Es ist zwar chemisch das Gleiche, aber es wird als eine Droge 20 bis 50-fach beim Erstkonsum überdosiert. Das ist das, warum der Herr Hartmann, der behauptet, er habe da 3000 Milligramm als Leistungssteigerer genommen, dass das Quatsch ist.
Also der SPD-Bundestagsabgeordnete.
Ja, genau.
Herr Hertel-Petri, jetzt hat Herr Leisner diesen Fall geschildert. Ich wollte vorhin noch ergänzen, es wurde ja auch tatsächlich im Krieg auch den Soldaten verabreicht. Da gibt es ja auch entsprechende Berichte drüber und war auch dann als Medikament, so wie Herr Leisner das gerade geschildert hat, lange Zeit noch erhältlich. Herr Wirth hat ja gesagt, dagegen würde es helfen, wenn man diese Schockbilder aufhängt, von denen wir vorhin auch schon mal gesprochen haben. Glauben Sie, dass das nicht so eine starke abschreckende Wirkung hätte, wie Herr Wirth sie auch beschrieben hat?
Also nein, wir wissen, dass das noch nichts nützt. Jeder sieht die chronischen Alkoholabhängigen, die alles verloren haben. Jede Stadt hat so einen Schwerpunkt und es wird immer gezeigt auf die und jeder sagt, der schon längst alkoholabhängig ist, ja, sagt, na, ich bin doch noch gar kein Alkoholiker, weil ich sehe ja nicht so aus wie die. Dabei hat er längst seinen Führerschein verloren, hat seine Frau schon verprügelt, die Kinder haben sich abgewandt und, und. Man findet dann immer jemanden, dem es ja schlechter geht. Und das sind keine Bilder, die wirksam sind in der Abschreckung. Sie sind leider Realität, so wie Sie einfach jemanden haben, der ein chronischer Alkoholiker ist, der obdachlos geworden ist und in München haben Sie ja genug davon.
Wir gehen weiter zu Gino Fabrizi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen und verabschieden Wolfgang Wirth und Lutz Leistner. Hallo, Herr Fabrizi.
Ja, hallo, grüß Gott an alle. Also ich habe Folgendes auf dem Herzen. Und zwar, ich habe jemanden, der in meinem näheren Umfeld das konsumiert, ja, schon seit über einen längeren Zeitraum, vielleicht 5 Jahre, 6 Jahre. Und ich habe bei dem also nie jetzt irgendwie eine Veränderung von körperlicher Seite gesehen, dass er jetzt abgenommen hat oder irgendwie kaputter ausschaut oder so, sondern der ist immer noch der gleiche. Bloß, was ich immer halt von ihm höre, ist, es macht alles Spaß. Ja? Und jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt ein Gespräch bisschen mich informieren können, noch ein bisschen besser, weil ich habe das auch schon einmal konsumiert, diese Droge, ja. Also nicht bewusst, sondern unbewusst. Und ich hatte ein unangenehmes Gefühl, also weil ich nicht schlafen konnte, 3 Tage lang ungefähr oder 2 Tage. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, wie kann man solche Leute überhaupt vom Gegenteil überzeugen? Also dass man jetzt sagt, ja, das, was du machst, ist schlecht. Also ich habe eine negative Erfahrung gemacht und lass die Finger von sowas. Ja, aber der macht halt, ihm macht es Spaß. Ja, wie kann ich ihn denn davon überzeugen, dass das nicht gut ist?
Herr Hertel-Petri, da gibt es wahrscheinlich kein Patentrezept. Aber es ist immerhin schon mal gut, dass er so einen Freund hat wie Sie vermutlich. Was sagen Sie, Herr Hertel-Petri?
Ja, genau das ist das Problem. Die Frage ist, ob er selber merken kann, ob er ohne die Substanz denn tatsächlich noch funktioniert. Ja, und das wäre ein Experiment, was er mal machen könnte, mal zu sagen, ich verzichte mal 3 Monate drauf. Und wenn er es dann schafft, also, 3 Monate drauf verzichtet zu haben, dann würde er etwas da äußern können. Aber er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ich will darauf gar nicht verzichten. Es macht mir mehr Spaß, warum soll ich es nicht weiternehmen? Und das wäre ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für eine Abhängigkeit.
Er sagt immer, ich kann gar nicht darauf verzichten. Er sagt, sobald ich die Möglichkeit habe, will ich das haben, weil es macht alles Spaß, sagt er zu mir. Mhm. Also er will das haben. Er lässt alles links und rechts liegen, weil er so schwer an das Zeug drankommt. Wenn er weiß, jemand hat das zum Verkaufen, ja, wo er das jetzt erwerben kann, dann vergisst er alles und lässt alle Termine sausen und muss unbedingt sich dort seine Ration sichern. Also verstehe ich nicht. Er macht das auch in kleinen Portionen immer, ja. Also ist echt witzig. Also
Herr Hertel-Petri, das Problem ist doch wahrscheinlich, solange jemand nicht selbst zu der Erkenntnis kommt, dass es ihm schadet und dass er davon wegkommen will, können wahrscheinlich Freunde auch nichts ausrichten, oder?
Doch, nämlich konsequent weiter, wie Sie das machen, Herr Fabrizio, dran zu bleiben und immer wieder darauf hinzuweisen. Denn es ist ein so klassisches Craving, dieser Suchtdruck, den dieser Kollege da hat, wo man auch so richtig schön sieht, er kommt nicht oft genug dran. Das heißt, die Abhängigkeit ist einigermaßen unter Kontrolle. So leidlich, er ist abhängig, der will das gierig haben. Aber wenn der jetzt unbeschränkten Zugriff hätte auf die Substanz, der würde ganz schnell abstürzen. Mhm.
Herr Fabrizi, bleiben Sie dran und versuchen Sie, Ihren Freund weiter davon zu überzeugen, von der Droge wegzukommen. Und wenn Sie sich weiter informieren wollen, Sie können auch auf unsere Homepage gehen. Da ist auch noch ein Hinweis auf die Hotline, die das Bayerische Gesundheitsministerium gestellt hat. Und vielleicht finden Sie da noch weitere Informationen. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Super, danke auch.
Wiederhören. Und wir gehen weiter zu Marcel Mensch in Worfelden. Hallo, Herr Mensch.
Ja, guten Tag.
Grüß Gott.
Wie heißen Sie nochmal?
Heinzeller. Und unser Gast ist Dr. Hertel-Petri.
Heinzeller, Frau Heinzeller, ja. Also ich will jetzt mal berichten, weil das ist ja sowas von, man sagt ja, dieses Wort Crack, ja, ist schon, also das im Alltagsleben sagt man einfach schon, das geht schon in die Alltagssprache über, dass man sagt, die Sachen sind gecrackt, ja, also man sagt ja nicht mehr normal, die Sachen sind irgendwie normal oder sowas, sondern das wird dann einfach gecrackt, ja, also die Sachen, so, ich kenne Leute, die schon sagen, ja, die Sachen, die normalen menschlichen Beziehungen oder sowas, die sind gecrackt, ja, so. Und ich persönlich habe ADHS und ich bin ja mit ADHS geboren, so genetisch ist es ja.
Also bedingt. Mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, oder?
Ja, und Hyperaktivität noch dazu. Also, weil das, sonst wäre es ja noch ADHS, aber ich habe ja noch Hyperaktivität dazu. Das ist ja das Tolle, ja. So. Und jedenfalls. Ja, hier fliegen wieder die Flugzeuge schön. es ist so, dass ich habe jedenfalls mich 2012 behandeln lassen, ja, mit Medikinet. Und das Medikinet ist das ist 2011 ist das Ganze neu rausgekommen, ja.
Was ist das? Und wogegen soll das helfen?
Das ist ein Amphetaminderivat. Das hilft gegen, ja, das brauchen Menschen mit ADHS brauchen das, um halt strukturierter und klarer denken zu können. Sag mal, ich weiß nicht immer, ich weiß
also
nicht,
so wie dieses Ritalin, oder?
Das glaube ich.
Herr Mensch, so wie dieses Ritalin.
Ja, nur für Erwachsene halt eben und das ist stärker. Also das ist stärker. Und ich habe das genommen und ich bin jetzt bei meinen Eltern, habe ich In der Küche habe ich ganz wild, habe ich dann eine Psychose bekommen, ich habe ganz wild gekocht, ich habe nur noch gedacht, ich muss in Säuren und Basen denken. Ja, also dass ich meinen Säure-Basen-Haushalt irgendwie in Ordnung bringen muss. Also das sind total fixe Ideen einfach nur. Und habe dann bin dann in die Psychiatrie eingewiesen worden und ich habe bestimmt 2 Jahre in der Psychiatrie verbracht, ja, oder 1,5 Jahre. Und es ist wirklich eine gute Zeit, also mein Studium ist im Arsch gegangen, ja, so. Und ich sag's jetzt mal so drastisch, weil es ist einfach, ich wird immer kaputter, ja. Und dieses Medikament hat mich noch, dieses Medikament hat mich noch weiter kaputt gemacht, ja. Weil das so heavy ist, einfach nur diese Rebound-Effekte, ja. Mhm. Sind so heavy, dass man total durchknallt einfach nur, ja.
Und Herr Mensch, Sie würden, wenn ich da mal, darf ich da mal einhaken? Herr Mensch, darf ich da mal einhaken zum besseren Verständnis? Und Sie würden sagen, das ist sozusagen vergleichbar auch mit der Problematik, die eine Droge wie Crystal Meth verursacht?
Also ich sag mal, ich weiß nicht genau, ich will das Zeug ja niemals nehmen. Also wirklich, aber wenn ich das so mir mein Leben so angucke, ja, also das ist gecrackt worden, ja. Das ist gecrackt worden, ja.
Herr Mensch, ich würde an der Stelle gerne unseren Gast, Herrn Hertel-Petri, noch ganz kurz zu Wort kommen lassen, um das auch nochmal zu erklären, weil wir fast am Ende der Sendung sind und wir ja auch das nochmal sozusagen einordnen wollen. Herr Hertel-Petri, kann man das vergleichen? Kann man sagen, das sind ähnliche Wirkungen?
Also in den Dosierungen, in denen das Methylphenidat gegeben wird, ist es nicht sehr vergleichbar. Es wird ja auch oral eingenommen, das heißt, es wird geschluckt. Mhm. Aber auch da sehen wir, dass bei solchen Amphetaminen es eben auch zur Auslösung von Psychosen kommen kann, selbst wenn man es nur oral einnimmt. Und man muss damit sehr viel vorsichtiger sein. Es gibt jetzt eine Langzeituntersuchung aus den USA. Dort wird gegen dieses ADHS-Syndrom ja auch das D-Amphetamin oral eingegeben. Und jetzt wurde geguckt, nach 28 Jahren ist ein 8-fach erhöhtes Risiko für ein Parkinson da. Und in der Region Würzburg wird Jugendlichen, Kindern, Jungs mit ADHS auch heute noch D-Amphetamin verordnet in hohen Dosierungen. Und ich frage mich da immer, ob den Eltern klar ist, dass wenn in 30 Jahren vielleicht ihr Sohn einen Parkinson bekommt, die Schüttellähmung, eine sehr unangenehme Krankheit, ob das mit den Medikamenten zu tun hat. Mhm. Bei dem Methylphenidat gibt es keine Hinweise, dass es das macht. Bisher, man weiß es aber nicht sicher. Also ich bin froh, dass wir Methylphenidat haben. Manche Menschen brauchen das wirklich. Aber ich erlebe, dass es sehr unkritisch eingesetzt wird, ohne begleitende Psychotherapie und dass da auch die ein oder andere Pharmafirma sehr aktiv dafür sorgt, dass das passiert.
Mhm. Herr Hertel-Petri, jetzt haben wir ja 1 Stunde lang über die Droge Crystal Meth und die Frage, was macht die mit den Menschen, beziehungsweise wie kommt man da auch wieder raus, diskutiert. Und jetzt am Ende kommen wir auch so auf diesen Grenzbereich oder diese Überschneidungen, wo auch tatsächlich Medikamente gegeben werden, die dann ähnliche Wirkungen hervorrufen. Was sagt das denn eigentlich über unsere Gesellschaft aus? Also sind wir eine Gesellschaft, in der eben jeder irgendwie funktionieren muss und deswegen auch der Drang, solche Drogen oder auch dann in Medikamentenform zu nehmen, immer größer wird?
Also betrachte mal objektiv, vergleiche ich das, wie mein Vater gearbeitet hat, der samstags gearbeitet hat, wofür sehr viel mehr gearbeitet wurde, dann kann das nicht der Fall sein. Mhm. Ja, wir haben natürlich eine hohe Leistungsverdichtung, aber wie viel Zeit geht drauf für die Zeit, die wir mit WhatsApp oder solchen Dingen verbringen? Also wie ist das real? Ja, wie ist das denn tatsächlich? Wo ist denn noch die Ruhe, wo man sich einfach die Natur genießt und solche Dinge? Also schon eine sehr, sehr selbstgemachte Leistungssituation. Natürlich gibt es Menschen, die im Prekariat unter massivem Druck sind. Aber da wird auch vieles, wird sich dahinter versteckt und es ist eine Parallele, wie wir sie schon mal hatten und mich ärgert, dass Politiker sich dahinter verstecken und sie eigentlich andere Konsummotive hatten.
Mhm. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute hier im Tagesgespräch. Das war der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth, Dr. Roland Hertel-Petri, im Tagesgespräch zur Frage, immer mehr Abhängige, was macht die Droge Crystal Meth so gefährlich? Ihnen vielen Dank fürs Anrufen und Zuhören hier im Tagesgespräch auf Bayern 2 und im Fernsehen in ARD Alpha. Für heute verabschiedet sich Stefanie Heinzeller.